Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er ist Soziologe und Zeitforscher. Er hat einen Lehrstuhl in Jena. Er ist Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Heute Vormittag ist er bei uns, Professor Hartmut Rosa. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Auch Ihr Leben hat sich im Zeitalter von Corona etwas verändert, insofern, als Sie momentan nicht in Ostdeutschland stattfinden, sondern im Schwarzwald. Warum?
Ja, das ist so. Das ist eigentlich tatsächlich, glaube ich, ganz schön dramatisch, weil ich war in den letzten wahrscheinlich 30 Jahren nie so lange an einem Ort. Ich bin ja schon seit 8 Wochen, ziemlich genau 8 Wochen im Hochschwarzwald.
Grafenhausen?
In Grafenhausen.
Beim Schluchsee?
Genau. Ich hätte eigentlich zuerst ganz schön rumreisen sollen. Ich war auf einen Flug nach Los Angeles gebucht und dann nach Belgrad und das ist dann halt alles ausgefallen. Mhm. Erstmal war ich sogar selber krank, aber Gott sei Dank nicht mit Corona. Mhm. Und in Jena und Erfurt ist im Moment, sind die Unis einfach noch dicht. Wir wollen allerdings nächste Woche wenigstens so rudimentär und digital wieder anfangen.
Grafenhausen beim Schluchsee ist der Ort Ihrer Kindheit und Ihrer Jugend. Da wohnt oder haben Sie noch eine Wohnung im elterlichen Haus?
Ja, das ist ein altes Bauernhaus sozusagen, das da also halt schon ziemlich lange steht, jedenfalls in veränderter Form. Und da wohne ich immer noch, ist sogar mein erster Wohnsitz.
Hat sich dieses idyllische Grafenhausen eigentlich Corona-bedingt auch verändert?
Naja, wobei ich doch eher sagen würde, auf dem Land sind die Differenzen deutlich kleiner als in den großen Städten, da merkt man nicht so viel. Aber auch da ist natürlich eine gewisse Ruhe übers Dorf gekommen, weil halt die Kneipen zu sind und weil die Sportbetrieb eingestellt ist. Und
Touristen bleiben weg.
Und die Touristen sind weg, genau. Also man merkt auch da eine Veränderung, aber man merkt sie nicht so deutlich. Und ich glaube, es ist auch nicht so bedrückend wie da, wo man gewöhnt ist, dass sehr viel Leben und viele Menschen sind.
Spüren Sie Angst?
Eigentlich nein. Also persönlich spüre ich sie eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Also man weiß schon, klar, da gibt es eine Gefahr, da gibt es vielleicht auch ein gewisses Risiko, hat man aber bei vielen anderen Dingen auch. Man kann auch vom Auto überfahren werden. Mhm. Und ich sehe jetzt auch, die in Grafenhausen wie anderswo sind die Unterschiede zwischen den Menschen groß, aber es ist jetzt nicht so eine Panikstimmung.
Okay. Was die Arbeitsbedingungen für Sie jetzt angeht, was Ihre beiden Jobs in Erfurt und in Jena angeht, kann man da auch viel inzwischen mit Videokonferenzen und mit Internetgeschichten machen?
Ja, natürlich. Ich meine, genau genommen waren wir auch vorher schon die meiste Zeit des Tages halt an den Computern. E-Mail ist bei uns immer noch das zentrale Medium gewesen. Aber das hat sich jetzt tatsächlich ersetzt. Also hinzugekommen sind einfach diese ganzen Konferenzen, die man digital macht, mit Zoom, mit allem möglichen. Deutsches Forschungsnetzwerk hat entsprechende Einrichtungen. Und das heißt, wir hängen jetzt ständig an den in Konferenzen und Tagungen am Internet.
Diesen direkten Kontakt mit Studierenden nicht mehr zu haben, empfinden Sie das als ein großes Manko?
Also bisher waren ja eigentlich Semesterferien und da würde ich sagen, war das jetzt nicht so auffällig oder auch nicht so stark, wobei ich dann tatsächlich inzwischen auch zum Telefon greife, weil manchmal rede ich einfach gerne mit Leuten. Genau genommen ist mir Telefon sogar fast lieber als irgendwie Skype oder so. Aber jetzt am Montag beginnt auch in Thüringen wieder das Semester und da wage ich vorherzusagen, dass mir das sehr fehlen wird, weil ich wirklich gerne face-to-face, also mit den Leuten in die Augen schaue.
Also wenn Sie sagen Telefon, es scheint generell so eine Rückbesinnung zu geben auf traditionelle alte Kommunikationsformen.
Ja, das ist ganz interessant. Also das Telefon, das ist schon seit ein paar Jahren eigentlich im Niedergang, weil man sagt, soziologisch können wir das erklären, dass Menschen lieber asynchron miteinander reden, weil wenn ich jemanden anrufe, störe ich den immer und dann außerdem muss ich erstmal über das Wetter reden oder so. Mhm. Und deshalb ist in den letzten Jahren eigentlich zum Beispiel SMS oder WhatsApp oder andere Nachrichten deutlich im Anstieg gewesen. Und jetzt greift man wieder aufs Telefon, das ersetzt da halt jetzt einfach die persönliche Begegnung.
Corona ist der radikalste Entschleuniger seit 200 Jahren, sagt unser heutiger Studiogast, der Soziologe und Zeitforscher Professor Hartmut Rosa. Herr Rosa, warum ist das so?
Ja, also ich glaube, das kann man einfach zeigen, dass seit ungefähr dem 18. Jahrhundert wir buchstäblich die Welt in Bewegung gesetzt haben und zwar in immer stärkerem Maße. Also man kann sowas wie ein Bewegungsprofil der Erde anfertigen und schauen, wie viele Menschen und wie viele Güter, auch wie viele Rohstoffe und wie viel Erdreich zu einem bestimmten Zeitpunkt in Bewegung sind und auch mit welchem Tempo die in Bewegung sind. Und dann stellen wir fest, dass es eigentlich eine fast geradlinige Beschleunigungskurve gibt. Also sie kann man auch daran messen, wenn man an die Zahl der Fahrzeuge guckt, zum Beispiel an die Zahl der Autos, die steigt Jahr für Jahr. Die Zahl der Eisenbahnen, der Containerschiffe, der Kreuzfahrtschiffe, der Lastwagen, auch die Größe der Lastwagen und natürlich die ganzen Flugreisen. Und eigentlich nicht mal Kriege haben das aufgehalten. Und jetzt haben wir plötzlich eine Situation in ganz wenigen Wochen, wo 85% der Flugzeuge oder der Flüge ausfallen.
Ja, mit dramatischen Folgen in fast allen Bereichen, angefangen damit, dass soziale Kontakte beispielsweise fast auf Null gefahren und auf Null gesetzt sind.
Ja, wobei, also das ist natürlich schon so, also es waren ja nicht nur das materielle oder physische Bewegungsprofil, sondern wir haben auch den Kulturbetrieb angehalten in ganz vielerlei Hinsichten. Also ja, also erstens den Konsumbetrieb, also Geschäfte geschlossen und dann den Kulturbetrieb, Theater, Kinos, Museen, auch Sportveranstaltungen. Das ist eine wahnsinnige Reduktion, aber dass soziale Kontakte fast auf Null gefahren sind, würde ich nicht sagen, weil wir natürlich die digitale Sphäre haben, in der wir eigentlich gar keine Entschleunigung, sondern im Gegenteil jetzt nochmal eine Beschleunigung sehen. Also der digitale Verkehr steigt. Aha. Und das ist auch eine Form sozialer Kontakte.
Kann es sein, dass es da zwei Fraktionen gibt, dass die einen sozusagen sich das die neue digitale Hamsterrad raussuchen, um ihr Tempo beibehalten zu können, und die anderen irgendwie erstmal in so eine vermeintliche Stille abgleiten?
Ja, wobei die Fraktionen vermutlich unterschiedlich groß sind, weil ich glaube, wir haben halt jetzt 200 Jahre oder im persönlichen Erleben vielleicht ein paar Jahrzehnte immerzu im Hamsterrad gelebt, und wir haben sozusagen diesen Impuls, dass man doch was tun muss, dass man sich informieren muss, dass man Kontakt haben muss und so. Der ist so tief verinnerlicht, dass diese physische Stillstellung, also der Horizont ist ja praktisch geschrumpft auf die Wohnung oder so, dass die den Impuls auslöst, ich muss jetzt auf andere Weise unterwegs sein, und dann surfen wir von einer Webpage zur anderen und durch sämtliche sozialen Medien, und ich glaube, das ist tatsächlich eher die Mehrheit. Und es gibt aber tatsächlich auch Leute, die jetzt das Gefühl haben, nee, jetzt ist der Zeitpunkt, genau das nicht zu tun.
Es gibt eine neue mathematische Gleichung, die vor 2-3 Monaten Menschen noch für unmöglich gehalten hätten. Distanz ist gleich die neue Nähe. Was macht das mit uns?
Ja, ich meine, das ist also das, was man im Moment beobachten kann und was wirklich bemerkenswert ist, ist, dass das Nähe-Distanz-Verhältnis sich massiv ändert. Da muss man sagen, dass es eben nicht ein normales menschliches Maß gibt an Nähe und Distanz, weil wir in der Moderne, in der Neuzeit das Rückzugsbedürfnis, eigentlich das Distanzbedürfnis auch erst entdeckt und erfunden haben, dass es sowas wie einen Privatbereich geben muss. Mhm. Und ehrlich gesagt ist der Privatbereich immerzu gewachsen, und dass wir selber bestimmen können, wann es zu physischer Berührung zum Beispiel kommt. Das sind Errungenschaften auch der Moderne, die dann auch schon vor Corona zum Teil dazu geführt haben, dass man Berührungsindustrien brauchte. Also berühren darf nur noch der Masseur oder derjenige, der da freie Umarmungen oder so gibt. Und das hat sich jetzt eben radikalisiert. Also die physische Distanz ist zu einem Bedürfnis geworden, das sich direkt körperlich spüren lässt. Also wenn uns einer nahe kommt, hat man direkt das Gefühl der Bedrohung. Ja. Soziologisch halte ich das für durchaus problematisch, aber das ist hochinteressant. Und natürlich stellen wir dann fest, es gibt auch andere Formen von Nähe.
Zum Beispiel?
Naja, eben Nähe, die entstehen kann, wenn man sich mal wirklich Zeit nimmt für ein Telefongespräch, vielleicht mit der alten Tante oder wer immer das sein mag, wo man sonst immer nur schnell eine WhatsApp geschrieben hat, und da entsteht auch Nähe.
Wenn wir über Ängste sprechen, das ist ja ein ganz schillernder und irgendwie auch diffuser Begriff, den man soziologisch überhaupt sozusagen ganz klar definieren kann.
Oh je, ganz klar definieren ist nicht so leicht. Also das ist sozusagen eine Abwehrhaltung. Also eigentlich ist ja an die Basis der Angst ist immer ein Bedrohungsgefühl. Mhm. Und tatsächlich kann man zeigen, dass Menschen sozusagen ein unterschiedliches Level an Bedrohungsgefühle haben und dass dann sozusagen nur der Auslöser sich wandelt. Also manche haben immer Angst, und nur vor was man Angst haben muss, sozusagen, wandelt sich dann.
Also in Sachen Corona ist es erstmal klar, man hat Angst vor einem Virus, also vor etwas, das man nicht sieht, nicht hört, nicht merkt, nicht spürt, nicht riecht.
Ja, das ist das Besondere an diesem Teil. Also ich glaube, es gibt im Moment natürlich zwei große Ängste, die ja auch, die beide gute Gründe haben und die sozusagen verhindern, dass man jetzt einfach ein Entschleunigungs-Eldorado sozusagen erlebt. Das eine ist die Angst vor der Krankheit, und das andere ist die Angst vom Existenzverlust, vom Arbeitsplatzverlust, vom Einkommensverlust. Aber das Virus selber ist für mich auch der Inbegriff von dem, was ich Unverfügbarkeit nenne, und zwar Unverfügbarkeit einer Monstrosität. Größenform, weil eigentlich ist das wirklich für uns eine Art Monster. Ja? Also es kann hinter jeder Ecke lauern und ich sehe es nicht. Ja? Es ist überall da, es liegt was in der Luft, könnte man sagen, ist ja auch tatsächlich wahr. Und es kann überall auf mich warten, vielleicht ist es sogar schon in mir oder in meinen Kindern oder so. Und das macht dieses Ding natürlich extrem unheimlich.
Wobei, also nach meiner unmaßgeblichen Beobachtung ist schon so, ist, dass Menschen unterschiedlich damit umgehen. Es gibt so eine Fraktion, die das durchaus als sehr bedrohlich empfindet, auch für sich selbst und entsprechend reagiert, wenn man beispielsweise, wenn die Nähe nicht eingehalten wird. Und es gibt andere, die es vielleicht ein Stück fatalistischer sehen.
Ja, ich glaube, das gibt, ja, also das kann man definitiv beobachten. Also es gibt ganz unterschiedliche Reaktionsweisen, die man dann auch unterschiedlich deuten kann. Ich glaube, es gibt sogar nicht nur zwei, sondern mehrere Varianten. Also manche fühlen sich extrem bedroht sozusagen, die wittern das überall. Das kann dann auch tatsächlich physische oder psychische Folgeschäden nach sich ziehen. Dann gibt es auch solche, die das sozusagen komplett leugnen und sagen, ach was, gibt's nicht oder ach was, ich krieg's ganz bestimmt nicht, was schon auch ein Verdrängungsmoment sozusagen impliziert.
Boris Johnson beispielsweise.
Ja, der das dann ordentlich bereut hat, nehme ich mal an. Und es gibt natürlich es gibt den Versuch, das einfach abzuwägen und dann das Risiko zu versuchen zu minimieren, indem man jetzt sich nicht direkt in die Mitte von Massenveranstaltungen, falls es die überhaupt noch gibt, begibt, aber trotzdem sich auch nicht vollständig beherrschen lässt von der Angst.
Wobei das, was Sie vorhin gesagt haben, das ist natürlich schon wirklich erwähnenswert, dass diese philosophische, esoterische Wohlfühl-Entschleunigungsdebatte bei Menschen, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben, überhaupt nicht verfängt.
Ja, natürlich. Und ich meine, da gibt es gute Gründe. Es gibt viele, die sagen, das ist doch irgendwie Quatsch, das hat mit Entschleunigung nichts zu tun. Und da würde ich als Soziologe sagen, also zunächst mal gibt es einfach eine faktische Entschleunigung, die sicher eine Art von Zwangsentschleunigung war. Übrigens war es aber keine, also es ist ja eigentlich, streng genommen ist Corona keine Naturkatastrophe, weil es ist ja nicht das Virus, was die Flugzeuge vom Himmel holt und die Fußballspiele absagt zum Beispiel, sondern es ist politisches Handeln. Also wir haben das selber getan, allerdings natürlich in Abwehr von anderen Bedrohungen. Aber Entschleunigung ist zuerst mal ein Faktum. Und natürlich erleben wir es nicht so, wie wir es vielleicht unter dem Begriff der Entschleunigung geträumt hätten, weil wir von außen stillgestellt wurden. Es ist ja nicht so, dass die Zwänge des Lebens oder auch die Dinge, die wir eigentlich tun müssten oder tun wollten, plötzlich weniger geworden sind, sondern wir können sie nur nicht mehr tun. Und solche Art der Zwangsentschleunigung fühlt sich eigentlich nie gut an, sondern als eine Art, das ist wie ein Verkehrsstau, wenn Sie so wollen. Das genießt auch im seltensten Fall jemand.
Wir hatten, was Corona angeht, die Angst vor einem unbekannten und unsichtbaren Virus. Wir hatten die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes beispielsweise. Und jetzt kommt noch dazu die Angst vor Kontrollverlust. Wie ausgeprägt ist die?
Ich glaube, die ist sehr ausgeprägt und zwar nicht nur auf der individuellen, sondern natürlich auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Also ich nehme das so wahr, dass Corona, dieses Virus für uns praktisch der Inbegriff von Unverfügbarkeit ist. Geradezu die Rückkehr der Unverfügbarkeit als Monster. So habe ich ein kleines Kapitel geschrieben in meinem Unverfügbarkeitsbuch und das erinnert mich jetzt wirklich daran, weil ich glaube, die moderne Gesellschaft seit 200 Jahren, seit der Beschleunigungsgeschichte, legt es darauf an, Dinge unter Kontrolle zu bringen, verfügbar zu machen. Also wissenschaftlich erforschen, dann aber auch wirtschaftlich in den Griff kriegen, technisch regulieren, politisch steuern, rechtlich regeln. Und dieses Coronavirus ist eines, das wir wissenschaftlich nicht erforscht haben, das wir medizinisch nicht im Griff haben. Es gibt keine Impfung, kein Heilmittel, dass wir das ökonomische Konsequenzen hat, die wir nicht überschauen und politisch nicht regulierbar ist. Und deshalb ist das wie so ein Monster, das uns anspringt.
Und gleichwohl gibt es beinahe rührende Versuche, diese Kontrolle zurückzugewinnen, wenn wir uns beispielsweise an diese täglichen Zahlen des Robert-Koch-Instituts klammern und da steht dann eine Zahl 153.937 und das nehmen wir als Wahrheit, wissend, dass es eine irrsinnige Dunkelziffer gibt, die diese Zahl, die ich gerade genannt habe, ad absurdum führt.
Und deshalb glaube ich, da ist diese Corona-Krise wirklich interessant. Die bringt Probleme, die wir sowieso schon haben, wirklich wie ein Brennglas zum Vorschein. Zum Beispiel diese Art von Zahlengläubigkeit, die wir ja fast überall haben. Also zum Beispiel Schritte messen mit der Idee, dass ich dann weiß, ob ich gesund oder fit bin oder nicht. Ja, jeder weiß, dass das eine sehr problematische Näherung ist. Oder auch die an den Zahlen der Likes oder so abmessen, wie gut ein Lied oder sonst was ist. Wir machen das immer. Aber das ist schon so, wir reagieren auf das Coronavirus mit dem panischen Versuch, die Kontrolle zurückzugewinnen. Das sieht man wirklich auch bei der Weltgesundheitsorganisation und auch die ganzen Regierungen sagen, wir müssen jeden einzelnen Fall identifizieren, sozusagen dann isolieren, ne, aus dem Verkehr ziehen, ja, seine Kontakte tracken. Das ist der Versuch, Kontrolle wiederherzustellen über etwas, was uns völlig der Kontrolle entglitten ist.
Und unser gesunder Menschenverstand sagt uns, dass das dass es überhaupt nicht geht, dass es unmöglich ist, zumindest global gesehen.
Das ist irgendwie so. Also diese Idee, sozusagen jeden einzelnen Fall zu identifizieren, dingfest zu machen, das wird nicht klappen. Das Virus ist in der Welt und breitet sich aus. Aber der gesunde Menschenverstand ist natürlich gespalten. Ja, er sagt uns natürlich trotzdem auch, dass wir tun müssen, was wir können, um das Ding in seinen Folgen zu begrenzen und Schäden zu minimieren.
Dann warten wir auf Medikamente, wir warten auf die Impfung und kriegen Meldungen mit, wonach das gar nicht so sicher ist, dass es eine Impfung geben wird. Was machen wir mit so einer Nachricht?
Ja, ich meine, ehrlich gesagt, wie gesagt, das ist das Problem mit der Unverfügbarkeit sowieso. Wir wollen alles verfügbar und berechenbar machen, stellen aber fest, das Leben wird in ganz vielerlei Hinsichten unverfügbar. Übrigens auch politisch. Ja, Brexit oder so war gar nicht vorgesehen. Was das für Folgen hat, kann kein Mensch genau sagen. Und übrigens auch im individuellen Leben, da hat man irgendwie das Gefühl, mach einen guten Plan, sagen wir den Abiturienten und Abiturientinnen, die ja demnächst wieder fertig werden. Ne? Du musst rausfinden, was deine Bedürfnisse sind, was der beste Studiengang ist und was du machen willst in deinem Leben. Und da kommen die in Panik und stellen fest, ich kann bei 19.000 Studiengängen gar nicht den Besten rausfinden. Das ist unmöglich und ich weiß auch gar nicht genau, was meine Bedürfnisse sind. Und Corona bringt genau dieses Problem eben auch in den Griff. Wir wissen nicht genau, welche Zahl was bedeutet. Wir wissen nicht, sind wir wirklich immun, wenn wir es mal hatten? Was kann als Impfung funktionieren? Was bewirkt es? Das Ding ist Unverfügbarkeit par excellence.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Professor Hartmut Rosa als Soziologe sozusagen zweigeteilt. Einmal der Lehrstuhl in Jena für Soziologie und dann Max Weber, Kolleg in Erfurt. Wie kriegen Sie das zeitmäßig auf die Reihe?
Ja, ist nicht ganz einfach, aber ich hab's. Aber Jena und Erfurt sind nicht wahnsinnig weit auseinander, also 25 Minuten gut mit dem Zug. Und dann habe ich ein bisschen versucht, feste Tage zu machen. Also dienstags bin ich immer in Erfurt am Max-Weber-Kolleg. Da versuche ich, alle wichtigen Termine zu bündeln. Und Mittwoch bin ich immer in Jena. Und die anderen Tage bin ich dann da, wo es brennt oder auch mal in der Welt unterwegs.
Wie oft sind Sie im Schwarzwald?
Ach, eigentlich ziemlich konsistent und ziemlich häufig. Im Sommer häufiger, weil wir da Tennis spielen. Aber auch im Winter, weil ich den Schnee sehr liebe. Also so jedes zweite Wochenende auf jeden Fall.
Also wir haben eingangs der Sendung darüber gesprochen, was sich in Grafenhausen, das ist der Ort am Schluchsee, wo Sie herkommen, was sich da coronatechnisch alles verändert hat. Eins haben wir vergessen, die Kirche ist, glaube ich, zu und Sie können nicht Orgel spielen.
Ja, das ist richtig. Tatsächlich spiele ich sehr gerne Kirchenorgel, wenn auch meistens unorthodox, weil ich da vieles hinübergerettet habe aus meiner alten Rockband-Zeiten. Aber sind beide zu. Ja. Und das ist ein bisschen traurig, weil die sozusagen verwaist sind und da fehlt was.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat ein bemerkenswertes Interview gegeben an diesem Wochenende und gesagt, dem Schutz von Leben kann nicht alles andere untergeordnet werden. Wie bewerten Sie diese Aussage?
Also sie ist auf jeden Fall hochbrisant, weil die, ich vermute, dass die in gewissen Sprengstoffwirkung entfalten wird und dass sich dann auch die Diskussionen daran entzünden. Und es ist halt ein super sensibles und auch heikles Thema, bei dem man eigentlich kaum was richtig machen kann. Weil ich meine, in dem Moment, wo man sagt, man muss abwägen, zum Beispiel Leben gegen Wirtschaft, empören sich Menschen zu Recht. Also zu sagen, wir dürfen nicht Menschenleben dem Profit opfern. Das ist auch absolut meine Meinung, also nicht dem Profit. Aber natürlich ist es so, damit Leben gelingt, braucht man auch eine funktionierende Wirtschaft, jedenfalls eine halbwegs funktionierende Wirtschaft. Und es gibt natürlich auch andere Gesichtspunkte. Also man kann die Dinge einmal gedanklich radikalisieren. Also wenn wir zum Beispiel im Ganzkörperanzug herumlaufen müssen und nur noch mit Kamera und Mikrofon miteinander reden oder so, man könnte dadurch 3% der Menschen ein Jahr Leben verlängern oder so, da würde man sagen, es muss doch irgendwann mal irgendwo eine Grenze geben. Ich glaube, gedanklich würde das jeder sagen, wir können nicht alle Lebensäußerungen sozusagen alles miteinander sein, nur dem Gedanken, Leben zu verlängern, unterordnen. Ich glaube, das geht nicht. Aber die Relativierung von Leben oder gar die Abwägung oder das Abrechnen gegen andere Interessen ist genauso problematisch. Und deshalb sieht man, dass das ein Wunderpunkt ist, wo Corona einmal mehr das Brennglas drauf richtet.
Also die Eingriffe in unser Leben, die Eingriffe in die Grundrechte, in die Freiheitsrechte sind enorm. Und sowas gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Verwundert es Sie, dass die überwiegende Mehrzahl der Menschen das zumindest bislang auch so klaglos hingenommen hat?
Also das ist die spannende Frage. Verwundert einem das? Ich glaube irgendwie nein. Also ich kann schon verstehen, dass Menschen das machen, weil ist eigentlich das sehr verbreitete. Es gibt ein doppeltes verbreitetes Bewusstsein. Erstens, es ist vorübergehend. Und zweitens, es ist sozusagen eine Reaktion auf eine unmittelbar wahrgenommene Gefahr. Und ich glaube, es gibt auch ein sehr breites Verständnis davon, dass wir nicht genau wissen, wie groß diese Gefahr ist und wie man damit umgehen muss. Also wenn es ein gezielter politischer Eingriff zur Machtsicherung wäre zum Beispiel oder zur Durchsetzung irgendwelcher Interessen, dann hoffe ich, dass der Widerstand dagegen groß wäre, aber das ist im Moment nicht die Wahrnehmung. Ich glaube, dass die Menschen es so wahrnehmen, dass wir es selber sind, die uns jetzt binden und zurückhalten.
Und es gab vor allem auch die Bilder aus Bergamo, aus Madrid, richtig, aus New York, wo wir alle gesagt haben, sowas wollen wir niemals in Deutschland haben.
Ja, es ist irgendwie die Wahrnehmung, dass es sich um eine Gefahrenabwehr handelt. Ja, da ist eine unmittelbare Gefahr, die uns an Leib und Leben bedroht und letzten Endes natürlich auch den sozialen Zusammenhang, auch wenn oder gerade wenn manche Bevölkerungsgruppen stärker bedroht sind als andere. Und darauf, glaube ich, ist die Wahrnehmung, dass wir politisch, demokratisch uns gegen diese Gefahr stemmen.
Wenn wir über Corona und dieses Schäuble-Interview reden, wonach dem Schutz von Leben nicht alles untergeordnet werden kann, gehört dazu auch, dass man beispielsweise mal anmerken sollte, es sind sehr viele Krankenhäuser, die zu Teilen leergeräumt wurden in der Erwartung von Corona. Operationen wurden verschoben. Es gibt Meldungen, wonach Menschen, die möglicherweise einen Herzinfarkt haben oder einen Schlaganfall, nicht in die Krankenhäuser gehen, aus Angst, sich da zu infizieren, wie realistisch diese Angst auch immer sind. Müssen wir solche Sachen auch in die Gesamtüberlegung inzwischen anders mit einbeziehen? Was denken Sie?
Ja, ich glaube, da hat man ja nicht das wirklich problematische Abwägen von Leben gegenüber anderen Aspekten, sondern man kann auch Leben gegen Leben in gewisser Weise abwägen. Also man kann natürlich die Frage stellen, wie viele Menschen könnten wir retten, zum Beispiel in Afrika oder sonst wo, wo Menschen an Hunger sterben oder wo man sie ganz leicht könnte mit einer Impfung gegen Massenkrankheiten schützen oder so. Und natürlich kann man sagen, diese Art des Lockdowns nimmt anderswo Leben, auch in Deutschland, wie Sie es gerade gesagt haben. Also wenn Menschen, die vielleicht einen Herzinfarkt haben, nicht sich trauen, den Doktor zu rufen oder ins Krankenhaus zu gehen oder einen Schlaganfall, wo es ganz wichtig ist, so schnell wie irgend möglich ins Krankenhaus zu gehen. Und natürlich überlegen sich dann Leute. Das heißt, man hat das da mit Abwägen von Leben gegen Leben zu tun. Und ich würde, glaube ich, niemals Leben gegen andere Interessen abwägen. Aber die Frage ist, auf was man fokussiert, wenn man über das Leben nachdenkt. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir vielleicht ein kulturelles Problem haben, dass wir immer nur über die Länge des Lebens nachdenken. Ich glaube, wir kommen nicht um eine Diskussion herum, was Leben, was der Kern von Leben ist und was ein gelingendes Leben ausmacht.
Dazu kommt möglicherweise, dass wir in einer Hochleistungsgesellschaft leben, Corona unabhängig, uns auch irgendwann mal gesagt haben, das Sterben und der Tod werden ausgeklammert.
Sie werden ausgeklammert und kommen dann sozusagen hinterrücks zurück. Also ich glaube, es gibt gute Gründe zu sagen, wir haben eigentlich gar keine Kultur des Lebens, sondern fast sowas wie eine Kultur des Todes, weil unsere ganzen Energien darauf verwendet werden, diese Grenze, auf die wir alle zulaufen, einfach möglichst weit hinauszuschieben. Und vielleicht kann man auch verdrängen sagen, aber es ist erstaunlich, wenn man sieht, wie emsig Menschen damit beschäftigt sind, gesund zu leben. Also nur noch, es gibt viele Menschen, die nur noch ganz spezielle Nahrung nehmen, damit sie möglichst lange leben oder nur noch bestimmte Dinge trinken und viele Tätigkeiten nicht mehr tun oder viele andere Tätigkeiten tun, nur mit dem blinden Drang, möglichst lange zu leben.
Dass wir uns mit dieser Diskussion alle miteinander so schwer tun, hängt sicher auch mit unserer Geschichte zusammen und dem, was in deutschem Namen mal passiert ist, sollten wir diese Skepsis, diese Vorsicht diesbezüglich beibehalten?
Ich finde das ganz wichtig, dass man da dass man skeptisch ist, dass man auch sensibel ist und diesen Punkt versteht, ja, warum wir keine Diskussion über die Frage haben wollen, was ein lebenswertes Leben ist. Ja, es soll keiner entscheiden dürfen, dass mein Leben oder ihr Leben oder irgendein Leben nicht mehr lebenswert ist. Aber das darf nicht zu einem Tabu führen, das uns sozusagen Denkgrenzen einzieht. Wir müssen uns immer wieder klar machen, dass wir gute Gründe haben, auch historische Gründe haben, warum wir Leben nicht gegen andere Dinge abwägen wollen. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir nicht darüber nachdenken, wie unser Leben individuell und kollektiv gelingen kann.
Und es kann immer Corona unabhängig der Fall eintreten, dass Ärzte eine solche Entscheidung treffen müssen. Und die haben dann eigentlich, aus meiner Sicht zumindest, ein Anrecht auf unsere Solidarität.
Ja, das, ich meine, ehrlich gesagt müssen Sie sowieso machen, auch bei der Frage, also bei der Organvergabe, da ist es ein offenes Geheimnis, dass die manchmal eben vor dieser Frage stehen. Und dann wird versucht zu sagen, es geht nur nach medizinischen Kriterien, aber häufig gibt es die nicht. Und natürlich ist im Krankenhaus im Alltag stehen Ärzte oder Angehörige oder Pflegende immer wieder vor der Frage, was sie in einem konkreten Fall tun. Und man kann sagen, wir lassen sie damit alleine. Aber das liegt auch daran, dass man einfach keine Gesetze für diese Fälle machen kann. Also universelle Gesetze, die dann sagen, immer dann musst du so handeln, die greifen dann nicht mehr in diesen extremen Situationen.
Wir wollten darüber sprechen, was Corona mit unseren Gesellschaften macht und was wir daraus lernen können. Also erstes Stichwort Profitmaximierung. Wir haben alles, die westlichen Länder, den Profit untergeordnet, Die Schrauben, nur weil sie billiger sind, aus China, die Antibiotika, nur weil sie billiger sind, aus Indien. Was können wir für die Zukunft lernen?
Naja, also ich meine, eine Sache, über die wir nachdenken, ist, ob da einige, gerade in den Zulieferketten, ob da möglicherweise regionalere Produktion erfolgen wird, weil halt Unternehmen sehen, dass es ganz schön riskant ist, wenn du sozusagen die Zutaten für die Produkte, die du herstellst, weltweit brauchst. Und dann können eben solche Ketten sind dann vulnerabel auf solche Ereignisse. Aber die Sache mit der Profitunterordnung hat ja noch eine andere Seite, die ich wirklich interessant finde, dass man nämlich plötzlich sieht, das würde ich schon sagen, im weltweiten Handeln ist jetzt eben nicht mehr der Profit an erster Stelle. Also im Moment werden wirtschaftliche Interessen massiv zurückgestellt, um Leben zu schützen, und zwar durch politisches Handeln. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz und gar wichtig ist, dass wir nämlich politisch handlungsfähig sind, auch im Angesicht entfesselter Finanzmärkte und von global agierenden Konzernen, bei denen man das Gefühl hatte, eigentlich bestimmen die längst, was zu tun ist. Und jetzt haben wir plötzlich eine Situation, ich finde da besonders bemerkenswert Donald Trump, der General Motors einfach befiehlt, Atemschutz oder Beatmungsgeräte statt Autos herzustellen. Und da sieht man, wir können politisch handeln. Wir sind nicht einfach den ökonomischen Zwängen unterworfen.
Und es widerspricht auch einer der gängigen Verschwörungstheorien, wonach Politik ja nur marionettenhaft ausführt, was die großen Konzerne beschlossen haben.
Ich glaube, dass da wirklich die wichtigste und vielleicht die nachhaltigste Erfahrung sein kann, weil es ist ja nicht so, dass die Gesellschaft vorher einfach, da sollten wir uns nichts vormachen. Es war vor Corona ja nicht das reinste Schlaraffenland. Diese Gesellschaft hatte massive Probleme. Sie hatte ökologische Probleme, das waren vielleicht die schlimmsten, die Klimakrise. Sie hatte aber auch sowas wie psychologische Probleme, steigende Burnout-Raten. Sie hatte politische Probleme. Boris Johnson und Donald Trump sind dafür gute Beispiele und sogar ökonomische Probleme. Und wir haben uns da immer ohnmächtig gefühlt, besonders im Blick auf Klimakrisen, ja, wo irgendwie Fridays for Future und eine Klimakonferenz nach der anderen nichts bewirkt haben, wenn man sich Verkehrsströme anschaut zum Beispiel oder Emissionswerte. Und Corona legt innerhalb weniger Wochen das alles lahm. Daraus sollten wir lernen, dass wir handeln können.
Was die Gewinnmaximierung und die Profitorientierung angeht, müssen wir da auch für unser Gesundheitssystem oder können wir für unser Gesundheitssystem lernen, dass man da die Kriterien ein bisschen verschieben?
Das ist, glaube ich, die zweite Dimension, der zweite Bereich, wo wir wirklich jetzt Erfahrungen machen, die vielleicht nachhaltige Veränderungen nach sich ziehen werden. Dass nämlich Gesundheit ein Gut ist, was man möglicherweise nicht einfach dem Markt überlassen sollte, was man nicht so straflos privatisieren kann. Wir sehen jetzt große Unterschiede in der Art und Weise, wie Gesundheitssysteme mit dem Virus fertig werden. Und die Idee, dass da staatlich die Kontrolle zu behalten und überhaupt vielleicht das Gesundheitswesen staatlich zu lenken, scheint eine sehr gute Idee zu sein.
Wir haben viele Mails bekommen von SWR1 Hörerinnen und Hörern. Wenn ich die jetzt ungeschützt zusammenfassen sollte, würde ich sagen, der Unmut wächst. Ob das alles so richtig ist, wie wir es hier in Deutschland machen, vor dem Hintergrund, dass der Schutz von Leben allererste Priorität hat. Ein kleines Beispiel: nach dieser Logik müsste man in jedem Fall eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen einführen. Man hätte weniger Tote. Oder man müsste ganz radikal das Autofahren verbieten und hätte dann auch, keine Ahnung, 5.000, 6.000 weniger Tote in Deutschland pro Jahr. Wie sehen Sie das alles?
Naja, also das ist schon interessant. Der Vergleich mit dem Autofahren wird ja immer wieder gemacht. Und wir wissen, dass es sehr, sehr viele Tote dort gibt, wenngleich die Zahlen in den letzten Jahren, eigentlich Jahrzehnten, schon relativ deutlich rückläufig sind. Die sind viel, viel weniger als früher. Kann man auch darüber nachdenken, wo daran das liegt. Vielleicht auch noch bei der Kriegserfahrung, wo sozusagen der Tod in jeder Familie absolut eigentlich normal war, so grausam das ist. Aber ich glaube, der Vergleich hinkt ein bisschen insofern. Also erstens mal in der unmittelbaren Wahrnehmung ist es halt so, dass Menschen das Gefühl haben, sie wissen, ja, Autofahren ist gefährlich, mit Rotgefahr oder wenn ich selber fahre, wenn andere fahren. Aber trotzdem hat man das Gefühl einer gewissen Kontrolle. Ja. Ich muss halt aufpassen, ist genau genommen die normale Haltung, die wir haben. Und Corona kommt uns deshalb so gefährlich vor, weil es sich jeder Kontrolle entzieht. Das hatten wir vorhin schon besprochen. Es unterläuft meine Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich sehe das Ding nicht, ich rieche es nicht, ich höre es nicht. Vielleicht ist es schon in mir. Das macht mich hilflos und hat dann zur Folge, dass wir nach starkem staatlichem Handeln verlangen.
Und die schlimmste Form von Kontrollverlust ist, wir werden krank, wir sterben möglicherweise. Richtig. Und wenn es blöd läuft, verlieren wir davor auch noch unseren Job.
Ja, naja, und da sieht man natürlich kann das eine auch zum anderen beitragen. Übrigens, das ist weltweit so. Also gerade auch in ärmeren Gegenden, da kann es der Jobverlust, also ein Lockdown, auch ein Todesurteil sein in manchen Hinsichten. Das heißt, wir kommen nicht um Abwägungsfragen herum, aber Politiker und Politikerinnen wägen ja auch ab. Sie hatten es halt das Problem, dass beim Autofahren kann man das Risiko ziemlich genau vorhersagen. Bei Corona konntest du es eben nicht vorhersagen. Und wir sehen eigentlich weltweit, dass die zuerst eher eine laxe Haltung hatten, die auf Herdenimmunität gesetzt haben, sind alle zurückgerudert, weil ihnen das Risiko irgendwann zu groß wurde.
Mhm. Welche Konsequenzen haben Sie für sich, für Ihr ganz persönliches Leben gezogen, für den Moment, an dem Corona keine Rolle mehr spielt?
Also ich glaube, ich will nicht mehr so viele Dinge in die Zukunft aufschieben. Ich glaube nämlich, dass wir eigentlich alle ein bisschen ein Leben leben, das erstens natürlich in einem gewissen Panikmodus ist, aber zweitens, dass wir immer versuchen, die schönen Dinge dann aufzubewahren für irgendwann. Das findet auf allen Ebenen statt. Also Menschen, wenn sie reich sind, kaufen sie sich vielleicht einen Flügel oder eine Yacht und denken dann, ja, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, dann lerne ich richtig Klavier spielen oder von mir aus steche ich in See. Aber es kann auch was Kleines sein, ja, ein kleines Schrebergärtchen. Wenn ich doch nur mal Zeit hätte, dann würde ich in den Schrebergarten gehen. Ja. Und jetzt stellen sie plötzlich fest, ja, ich könnte mich jetzt an den Flügel setzen, aber eigentlich habe ich gar keine Lust drauf. Das bringt nichts. Oder ich kann in den Schrebergarten gehen. Und da stellen wir fest, dass wir sehr viel von Illusionen auch leben.
Ja, und manche dieser Illusionen sind ja jetzt schon zerplatzt. Es hat eine Umfrage gegeben, jetzt hat man doch endlich Zeit, Dinge zu tun, die man schon lange tun wollte. Dann hat man festgestellt, man wollte schon lange von Joyce Ulysses reden, lesen und hat es dann irgendwie nach 3 Seiten wie beim ersten Mal wieder weggelegt.
Und deshalb glaube ich, dass man 2 Dinge tun kann und ich bin tatsächlich ein bisschen auch mit mir selber da am Experimentieren. Ich meine, wobei ich unbedingt und gerne dazu sage, natürlich muss man das ist eine privilegierte Position, die ich habe, weil ich praktisch einen Staatsjob habe, da kann man das gut machen. Und es ist mir völlig klar, dass viele Leute jetzt in Stress sind, vielleicht weil sie im Gesundheitsbereich tätig sind oder weil sie 3 Kinder haben und alleinerziehen. Ja. Aber es ist trotzdem eine Erfahrung, die jetzt sehr viele machen, dass man nämlich erstens nicht einfach den Hebel umlegen kann, also sozusagen von unserem Hamsterradmodus, der immer auch ein bisschen auf der Flucht ist, dann gehe ich lieber noch schnell ins Internet als Ulysses lesen oder so. Ja. Das umzuschalten und dass auch vielleicht die Dinge, von denen wir denken, dass wir sie eigentlich gerne tun wollen, dass das vielleicht gar nicht die Dinge sind, die für uns die besten sind.
Und diesen von Ihnen angesprochenen Corona-Stress haben unsere beiden Gesprächspartner morgen. Die Hotel- und Gaststättenbranche ist ja wie kaum eine andere von dieser Geschichte betroffen. Morgen zu Gast ist zum einen Ulrich Schwer, Hoteldirektor eines Hotels hier in Stuttgart und der Gastronom Sebastian Werning. Vielen Dank, Herr Rosa, dass Sie bei uns waren und alles Gute.
Sehr gerne.
Eins gehört. SWR.